ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hallo, unter Büchern. Eine Stunde lang Literatur an Musik und das immer mit einem Thema. Ich bin Katrin Schumacher und ich habe mir heute mal das ein wenig abseitiger ausgesucht. Angefangen mit einem Buch, das mich ungeheuer fasziniert hat, weil es um Tiere geht, die so schrecklich intelligent und tatsächlich auch emotional sind, dass man es kaum fassen kann. Ich weiß nicht, wie oft ich den Film Mein Freund der Oktopus gesehen habe. Übrigens auch so eine Empfehlung. Seither habe ich immer so einen kleinen Stich, wenn ich Oktopusarme in der Tiefkühltruhe im Supermarkt sehe. Naja, ich glaube, wer sich ein bisschen mit diesen Tieren beschäftigt hat, der wird da nicht zugreifen. Ein neues Buch über Kraken schließt uns die Welt dieser wunderbaren Meeresbewohner noch ein bisschen mehr auf. Das Buch habe ich hier liegen, genau wie einen sehr atmosphärischen Roman aus Island. Und vom Meer geht's dann in die Gesellschaft mit zwei besonderen Büchern von Simon Strauss und Berthold Meyer. Beide analysieren unsere Diskussionskultur oder Nichtkultur. Ja, und schließlich so ein bisschen Fun muss auch dabei sein. Ein Hörbuch von Stephen King und eine Graphic Novel über Kim Jong-un liegt hier. Unter Büchern diesmal mit Geheimtipps, mit schönen Büchern und atmosphärischen Perlen und die Musik handverlesen, wie hier Franz Ferdinand, Night or Day.
Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other.
Franz Ferdinand. Kleiner Booster hier in der zweiten Folge. Unter Büchern im neuen Jahr, eine Folge nur mit Buchperlen. In der Reihe Naturkunden des Verlags Mattes und Seitz, da wurden schon ganz viele Tiere und Pflanzen porträtiert. Tiere zum Beispiel, die am Land leben, die sich durch die Lüfte schwingen oder in den Tiefen des Meeres hausen. Und ins feuchte Element taucht auch die jüngste Ausgabe ab, in der es um Kraken geht. Gerne auch Oktopusse genannt, was etwas mit der Zahl ihrer Arme zu tun hat. Wolfgang Schilling ist für uns abgetaucht in die Welt einer geheimnisvollen und nicht so leicht zu fassenden Spezies.
Kraken zu beschreiben ist ein schwieriges Unterfangen. Alles an ihnen ist flüchtig. Mit ihren knochenlosen Körpern können sie sich in jede Form pressen. Mit ihrer Haut können sie jede Farbe und Struktur annehmen. Und mit ihrem Geist können sie Zustände erreichen, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Lesen wir gleich zu Beginn dieses Büchleins, das uns auf knapp 150 Seiten entführt in eine Unterwasserwelt, die vor einiger Zeit schon auch vier junge Herren aus einer britischen Hafenstadt faszinierte.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade.
Ja, wie tief muss man eigentlich tauchen, um im von den Beatles besungenen Octopus Gardens einen solchen anzutreffen? Wir halten die Luft an und bei 17 Metern können wir mit etwas Glück auf eine Algenkrake stoßen. Der gewöhnliche Krake schafft immerhin schon 200 Meter, der Vampir-Tintenfisch einen guten Kilometer. Und der pazifische Riesenkrake, von dem einst Jules Verne fantasierte, keine 20.000 Meilen, aber mit 1.500 Metern immerhin so gut wie eine. Was ihnen allen, auch dem in 3.000 bis 4.000 Metern Tiefe lebenden Dumbo-Tintenfisch eigen ist, sind ihre 8 Arme. Deswegen auch ihr aus dem Altgriechischen abgeleiteter Name Octopus, 8 Füßler. Ihr zweiter Name, lernen wir, ist norwegischen Ursprungs und weniger schmeichelhaft. Krake meint da ein verkrüppeltes Tier. Frechheit könnte das nun denken mit seinen immerhin 9 Gehirnen, einem zentralen im Kopf und 8 separaten in jedem Arm. Lesen wir und erfahren Erstaunliches über die Intelligenz, die in der Tiefe des Meeres, aber auch in Forschungslaboren unter Beweis gestellt wird. Etwa beim Öffnen gewöhnlicher Schraubgläser oder gar den Deckeln von Aquarien inklusive anschließender Flucht durch Abwasserleitungen in die Freiheit. Alles schon passiert. Svenja Beller geht bei ihren Nachforschungen bis ins kurioseste Detail und erinnert uns an die kognitiven Meisterleistungen eines Kraken, der es während der Fußball-WM 2010 bis in die Hauptnachrichten geschafft hatte.
Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu den Tagesthemen und das sind heute diese. Orakel von Oberhausen, Krake Paul kürt den Weltmeister. Inzwischen kleben ganze Fußballnationen an den Tentakeln des Wirbellosen im Oberhausener Sea Life Aquarium wegen Pulpo Paules legendärer Trefferquote. Bei jedem Spiel der Deutschen lag er bislang richtig mit seinen Tipps.
Paul, der mit seinen 2 Jahren eigentlich ja schon Totgeweihte, denn viel älter werden sie nicht. Diese andererseits Überlebenskünstler. Wird ihnen zum Beispiel ein Arm abgetrennt, wächst der samt Gehirn sehr schnell wieder nach. Sehr interessantes ist auch im Kapitel über die Fortpflanzung des Tieres zu erfahren, wobei das Stichwort Begattungskannibalismus nichts Gutes verheißt, im Speziellen für den männlichen Part des Geschehens. Apropos Tentakelerotik, da macht die Autorin mal einen kurzen Abstecher in das Reich der Shunga, des traditionellen japanischen erotischen Holzschnitts, und zeigt auf einer Doppelseite den Traum der Fischersfrau. Eine berühmte Arbeit von Hokusai, der nicht nur ein großartiger Wellenreiter war, sondern auch eine sehr detaillierte Darstellung der doppelt achtarmigen Verschlingung gleich zweier Kraken und eben dieser Fischersfrau in Holz geschnitten hat. Dein Saugen am Mund meines Schoßes lässt mich nach Atem ringen, wird der mitgelieferte japanische Text übersetzt. Wir halten fest, ein sehr lehrreiches, aber eben auch nicht ganz jugendfreies Büchlein über diese flüchtigen Wesen, die sich, wie die Autorin am Ende schreibt, unseren Griffen entziehen, dank ihrer Verwandlungskunst. Wenn wir nach ihnen suchen, werden sie längst zu Steinen, Algen, Korallen geworden sein und sie werden leise kichern, während wir sie nicht finden. Aber das wussten ja auch schon die Beatles.
Kraken, ein Porträt von Svenja Bella, ist in der Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz in Berlin erschienen. Wolfgang Schilling hat uns das Buch vorgestellt.
I will be blessed. I will be blessed. I will be blessed. I will be blessed. If the sun refused to shine down on me till the end of time, as long as I have your caress, your tenderness, I will be blessed. If the stars refuse their light just for me, they stayed out of sight. If you say
Lisa Ekdahl war das und hier ist unter Büchern die Stunde Literatur an Musik oder andersrum. Island ist ein Leseland, das ist kein Gerücht oder so, das stimmt wirklich. Ich war im November zum Beispiel in einem kleinen Fjord im Osten Islands und habe so meine Lieblingskappe getragen, die ist rosa und da drauf steht Read More Books. Und die Kassiererin im Supermarkt, da in Island, in diesem kleinen Fjord, die meinte so, oh, nice cap, und fing an, mir von ihren Romanen zu erzählen, die sie gerade liest. Niemand war hinter mir, also es war ein schönes, langes Gespräch dann mit ihr. Und ja, Island, Leseland, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch so insgesamt, also was die Statistik betrifft. Es ist ja eine abgelegene Vulkaninsel südlich des Polarkreises, aber die Kinder, die schneiden hervorragend bei PISA-Studien ab. Die gut besuchten Bibliotheken verstehen sich als Zentren für Bücher, für Filme und auch für Kaffeeklatsch. Und für viele der knapp 400.000 Einwohner ist nicht nur Lesen, sondern auch Schreiben das bevorzugte Hobby. Für Uther Ava Olafsdottir ist es der Beruf, seit ihre Kinder groß sind. 8 Romane hat sie geschrieben, zuletzt den Roman Eden, den Claudia Ingenhoven jetzt vorstellt.
Alba ist eine leidenschaftliche Linguistin. In ihren Vorlesungen an der Universität von Reykjavik erörtert sie, wie Sprache entsteht. Im Isländischen gibt es zum Beispiel über 100 verschiedene Wörter für Sturm. Was sie allerdings richtig nervt an ihrem Beruf, sind die Reisen zu internationalen Konferenzen. Sie finden grundsätzlich an abgelegenen Orten statt, dort, wo Kleinstsprachen existieren. Zwar findet auch Alba es besorgniserregend, dass viele Sprachen aussterben, aber daran ändern die routiniert verabschiedeten Konferenzresolutionen auch nichts.
Auf dem Nachhauseweg überlege ich, wie viele Bäume ich pflanzen muss, um den CO2-Ausstoß der Flugreisen zu kompensieren, die ich letztes Jahr unternommen habe. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es 350 Bäume für jeden Auslandsflug.
In der Zeitung fällt ihr eine Immobilienanzeige auf, weil sie Rechtschreibfehler enthält und, eine ungewöhnliche Wortwahl, für eine Behausung wirbt. Sie kontaktiert den Makler einfach aus Neugier und kurz darauf gehört ihr ein renovierungsbedürftiges Haus auf einem einsam gelegenen Grundstück. Im Dorf spricht sich schnell rum, wie eifrig sie dort an den Wochenenden werkelt. Ihr werden Klempner und Dachdecker vermittelt und eines Tages beschließt sie, ihre Stadtwohnung zu verkaufen und ganz hierher zu ziehen. Ihre Schwester ist entsetzt, dass Alba das Erbe der Mutter so verschleudert.
Das einzige Geräusch, das du da hörst, ist das Heulen des Windes. Du wirst einschneien, die Zufahrtsstraße wird gesperrt und sie müssen dich ausgraben. Du wirst im Stockdunklen unter einem schwarzen Himmel einschlafen und wieder aufwachen.
Alba lässt sich nicht abschrecken. Im Gegenteil, sie kündigt an der Uni und arbeitet nur noch freiberuflich als Korrekturleserin für Verlage. Ödia Ava Olafsdottir lässt ihre Alba furchtlos agieren. Wie die Dorfbewohner registriert sie klimatische Veränderungen, Dauerregen zum Beispiel, der einen Berghang ins Rutschen bringt. Aber sie bleibt und pflanzt Birken. Sie scheint nicht die geringste Angst vor nächtlichen Geräuschen oder aufdringlichen Nachbarn zu haben. Olafsdottir treibt ihre Geschichte in kurzen Kapiteln voran. Sie ist eine gute Dialogschreiberin, das macht die Lektüre kurzweilig. Aber vor allem macht sie neugierig darauf, was diese nüchterne, fast emotionslos wirkende Alba bewegt. Nach und nach sickert noch etwas durch. Alba hatte eine Affäre mit einem ihrer Studenten. Komplett daneben. Das weiß sie. Das weiß die ganze Uni.
Es war nicht geplant. Es ist einfach passiert. Oder es war unabsichtlich. Ich könnte auch sagen, dass in mir zwei Individuen existieren. Gefühl und Vernunft, Sprache und Körper, Wort und Fleisch und dass ich noch nie vernünftige Entscheidungen getroffen habe, wenn körperliches Verlangen im Spiel war.
Der Student akzeptiert nicht, dass sie sich schnell wieder verabschiedet hat. Er macht seinen Liebeskummer in einem Gedichtband öffentlich, inklusive Widmung. Alba verschenkt unterdessen kistenweise ihre Fachbücher und beackert das Grundstück. Während der Nachbar seine Schafzucht wegen der Klimaveränderung aufgibt, wird sie immer gelassener. Sie lernt Menschen kennen, die überraschende Erwartungen an sie stellen, und sie überrascht sich selbst. Das Schöne an diesem Roman, Albas Gelassenheit steckt an. Man wird ganz ruhig beim Lesen. Olafsdottir hat sich in einem Interview gewünscht, dass Leserinnen ihre Bücher zu Ende denken. Genau dazu lädt sie ein mit dem Roman Eden.
Claudia Ingenhofen stellte vor Uther, aber Olafsdottir. Eden ist erschienen im Inselverlag aus dem Isländischen von Tina Flecken.
Coming down the days till I'm back with you. Coming down the days. Ooh, I'm missing you. Down the days till I'm back with you. I'm counting down the days, all the nights that you're away. I'm missing you. I'm missing you, I'm counting down the days.
missing you.
Bei der Live-Studio-Session hier im MDR-Gebäude zu Gast. Da habe ich ihn auch gesehen, Jonathan Jeremiah. Und hier ist Unterbüchern. Simon Strauß ist Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und belletristischer Autor von Büchern wie Sieben Nächte oder Römische Tage. Er meldet sich immer wieder auch mit Essays zu gesellschaftlichen Themen zu Wort, etwa im Band Kein schöner Land über den gegenwärtigen Zustand der deutschen Kultur oder in Spielplanänderung mit Kritik an der Auswahl an deutschen Theatern. Nun hat der 37-jährige Sohn des Theaterdichters und Romanciers Botho Strauß ein Sachbuch verfasst, in dem er eine ostdeutsche Kleinstadt in den Mittelpunkt seiner Betrachtung stellt. In der Nähe, vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht, heißt das Buch und Eva Geding hat's gelesen.
Sehnsucht, ein schrecklich schönes Gefühl. Von Romantikern wie Josef von Eichendorff oder Caspar David Friedrich in Kunst sublimiert. Wie alle Gefühle äußerst subjektiv und vor allem schwer zu widerlegen. In seinem Buch »In der Nähe«, vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht, attestiert der Journalist und Autor Simon Strauß den Ostdeutschen eine besondere Sehnsucht nach Nähe. Strauß, kurz vor der Wiedervereinigung in der Bundesrepublik geboren und teilweise in der Uckermark aufgewachsen, hat sich zur Beweisführung die brandenburgische Garnisonsstadt Prenzlau ausgesucht. Hinsichtlich ihrer Lage abseits der großen Zentren, ihrer überschaubaren Einwohnerzahl und ihrer bewegten Vergangenheit für Strauß ein idealer Ort, die Mentalität der Menschen in der ostdeutschen Provinz zu erforschen.
Eigentlich nichts Außergewöhnliches für eine Kleinstadt, die Betonung der Nähe. Aber durch die explizite DDR-Verortung bekommt sie hier eben doch eine besondere, man kann durchaus sagen, subversive Kraft. Aus der nostalgischen Erinnerung wird Sehnsucht im Jetzt. Und aus der Sehnsucht im Jetzt wird die politische Forderung nach einem Umbruch für morgen.
Schreibt Strauß. Er sieht in dieser Kraft produktives Potenzial für die gesamte Bundesrepublik.
Es ist vielleicht die letzte, die in einem von Wandel und Wohlstand ermüdeten Land noch etwas bewegen kann.
Über 2 Jahre hinweg besuchte er Prenzlau regelmäßig für Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern. Er traf sie bei Plenarsitzungen und auf Neujahrsempfängen, im Wahllokal oder in der örtlichen Begegnungsstätte. Da ist zum Beispiel Hamza al-Daiwi aus Syrien. Strauß gibt die Geschichte seiner Flucht vor dem Bürgerkrieg wieder, seine gescheiterten Versuche, überstandenen Gefahren und erlebten Demütigungen, bis er nun in der Uckermark die bescheidene Version eines sinnerfüllten Lebens in Sicherheit führt. Demütigungen, Niederlagen und Stolz, es trotzdem geschafft zu haben. Diese Erfahrung teilen auch die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VEB Armaturenwerk Prenzlau. Das Werk war einst der wichtigste Arbeitgeber der Stadt. 3 frühere Mitarbeiter haben Strauß erzählt, wie die Treuhand das Werk nach der Wende zerschlagen wollte. Durch Beharrlichkeit und Mut gelang es ihnen, einen Teil davon selbst zu kaufen und auf diese Weise zu retten. Eine eher seltene Erfolgsgeschichte.
Wenn heute von ostdeutschen Wunden die Rede ist, vom Minderwertigkeitskomplex und einem quasi eingeborenen Widerwillen gegen elitäre Machtzirkel und Tycoons, dann hat das viel mit solchen Erinnerungen zu tun. Erinnerungen an Unehrlichkeit und Überheblichkeit, an verlorene Illusionen und offene Demütigung.
Schlussfolgert Strauß. Dieser eingeborene Widerwillen werde von Politikerinnen und Politikern der AfD benutzt, um das, Zitat, Virus der Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten. Strauß traf sich auch mit einem jungen AfD-Politiker aus Prenzlau. In seinem Buch versucht er, dessen Ziele und Vorstellungswelt zu ergründen. Was dem Autor an den Prenzlauerinnen und Prenzlauern zu imponieren scheint, ist die Tatkraft. Viele große und kleine Beispiele von gemeinsamem Handeln ziehen sich durch das Buch.
Während das Vertrauen in historische Wandelprozesse und abstrakte Fortschrittsversprechen verloren gegangen ist, wächst das Vertrauen in nahbare Könner, die Verbesserungen in der Nähe herbeiführen. Probleme lösen, das heißt hier eben nicht Gesprächskreise gründen und Berater fragen, sondern etwas Schwieriges vor Ort ein bisschen leichter machen.
Ob sich diese Mentalität zum Vorbild für die gesamte Bundesrepublik eignet, wie Strauß in seinem Buch fragt, das sei dahingestellt. Dazu wird das vermutete Wir-Gefühl der Ostdeutschen vom Autor doch ein bisschen romantisiert. In der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht ist trotzdem lesenswert. Indem es die Menschen indirekt selbst zu Wort kommen lässt, über die gewöhnlich viel geredet wird, schafft das Buch tatsächlich etwas mehr Nähe.
Eva Gieding war das über das Buch In der Nähe, vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht von Simon Strauß, erschienen im Tropenverlag.
From the raging hills to the fires below, she ruled me there and back again, and there again. She ruled me like a pony chasing that train, across the ripples of the surface of my dream. She ruled me down like I was falling. She wrote me, she wrote me, she wrote me, she wrote me like a storm, like a sucking, brooding storm, struggling, straddled out, moaning, right, and she wrote me through the night.
Lieblingsbands seit Jahrzehnten schon, muss ich sagen. Die Tindersticks mit She Wrote Me. Unter Büchern mit der Mischung an Literatur und Musiktiteln. Und hier im Song, da ging es gerade schon um eine Zweierbeziehung. Im nächsten Buch geht es ein bisschen weiter gefasst ums Zwischenmenschliche. Es gibt ja derzeit wirklich extrem viele Konflikte auf privater Ebene, auf politischer Ebene. Das ganze Land scheint irgendwie unter Spannung zu stehen. Die einen unterstützen Palästina, die anderen Jerusalem. Es gibt AfD-WählerInnen und solche, die Grünen oder die CDU wählen. Ein gemeinsamer Dialog ist oft nicht möglich. Freundschaften gehen auseinander. Warum ist es so schwer, das andere oder das Anderssein zu akzeptieren? Der Psychologe Berthold Meyer, der packt das Thema an der Wurzel. Er fängt da an, wo unsere Urängste und Urbedürfnisse sind, vom ersten bis zum letzten Tag unseres Lebens. Denn die erklären detailliert unser Verhalten. Das Buch heißt ganz einfach Anders und Annegret Faber hat es für uns gelesen.
Wer bin ich und wer sind die anderen? Das könnte die Schlüsselfrage sein. Wofür? für aufgeheizte Debatten zwischen Menschen, die unterschiedlich sind oder unterschiedliche Meinungen haben. Mit Anders betreibt der Psychologe Berthold Meyer sowas wie Grundlagenforschung. Er erklärt unser Verhalten entlang der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen.
In der Psychologie gilt es als erwiesen, dass alle Menschen, unabhängig von Kultur, Epoche oder Kontext, drei fundamentale psychologische Grundbedürfnisse haben.
Meyer schreibt, das erste Grundbedürfnis ist Autonomie, das bedeutet Willen, Selbstbestimmtheit und Freiwilligkeit. Das zweite Bindung, also soziale Eingebundenheit. Und das dritte Kompetenz, das Gefühl, etwas zu können. Die Erfüllung dieser drei Bedürfnisse ist erforderlich, um sich wohlzufühlen und gesund zu bleiben. Werden sie nicht erfüllt, bekommen wir Stress, haben eine geringere Lebenserwartung, ein gestörtes Essverhalten, schlechten Schlaf und keinen guten Sex. Die nächste Stufe ist dann das Handeln und das hat immer ein Ziel. Laut Meyer wird es in drei Kategorien eingestuft:
Erfolg, Zusammengehörigkeit und Macht.
Alle Menschen haben diese drei Motive, schreibt Meyer, aber jeder gewichtet sie anders. Die psychologischen Grundbedürfnisse und die drei Grundmotive zum Handeln erklären, warum wir mit dem anderen so schwer klarkommen, warum Freundschaften zerbrechen, Kollegen sich neuerdings aus dem Weg gehen. Denn daraus leitet sich unsere soziale Wahrnehmung ab und die basiert vor allem auf Vergleichen, Kategorisieren und auf Stereotypen.
Vergleichen bedeutet eine Einschätzung von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit und ist die Grundfunktion menschlicher sozialer Wahrnehmung.
Um es zu verdeutlichen, schlägt Meyer vor, in einer belebten Fußgängerzone Menschen zu beobachten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sortieren sie die Menschen, die ihnen entgegenkommen, in soziale Kategorien. Fußballfan, Rentnerinnen und Rentner, Mütter, Väter, Spießer, Zugezogene und Touristen.
Diese Schubladen sind wichtig, sie erleichtern uns das Leben, denn wir könnten uns unmöglich alle Eigenschaften eines jeden Menschen merken. Diese undifferenzierten Schubladen entscheiden aber darüber, wie wir andere Menschen wahrnehmen, was wir ihnen gegenüber fühlen und wie wir sie behandeln. Und nun kommt der Konflikt und das ist der Vergleich. Durch den Vergleich erfahren wir erst einmal, wer wir sind. Und wenn wir das wissen, dann suchen wir unterbewusst Menschen, die uns ähneln. Denn bei denen fühlen wir uns besonders wohl. Besser als mit Menschen, die anders sind als wir. Denn dann müssen wir uns nicht selbst hinterfragen, denn das ist anstrengend. Sicherheitsorientierten Menschen bereitet das andere Angst. Sie können sich sogar in ihrer Welt angegriffen fühlen, verunsichert und kämpfen dann gegen das andere an.
Wer sehr stark auf Ordnung, Eindeutigkeit und Status fixiert ist, erlebt Vielfalt als Bedrohung. Wenn also queere Menschen bloß dadurch, dass sie existieren, eine identitätsbedrohliche Irritation auslösen, kann das helfen, genau diese Reaktion zu verstehen und aus diesem Bewusstsein heraus eine neue Haltung zu entwickeln, die nicht automatisch in Abwehr umschlägt.
Wer wissen möchte, warum wir andere ausgrenzen, egal ob Linke, Ausländer, Rechte, queere Menschen, Ossis oder Wessis, der findet in dem Buch von Berthold Meyer ausführliche Antworten. Es erklärt die psychologischen Zusammenhänge, bleibt aber nicht theoretisch, vor allem dank Meyers eigenen Erfahrungen. Er schreibt von seinem Leben, wie er gesehen wurde und was er gesehen hat und lässt uns in private Räume, die viele Autoren und Autorinnen verschlossen halten. Und natürlich macht Meyer auch Lösungsvorschläge, die da lauten: verstehen statt bewerten. Kontakt mit dem anderen sei wichtig, denn da werden Vorurteile am besten abgebaut. Die Vielfalt als Chance und Ressource sehen und nicht als Bedrohung. Und er plädiert dafür, die technischen Rahmenbedingungen unserer Debattenkultur besser zu begleiten. Soziale Medien würden viele kleine Bemühungen des Aufeinanderzugehens wieder zunichte machen.
Annegret Faber mit diesem wichtigen Buchtipp. Berthold Meyer, Anders, ist erschienen im Ullstein Verlag.
Gone back and forth. future that I still can see. Back to what's been home, what I can't let go. What's my next move? In a million dreams, am I to give in to the wind that has me in a hole? Should I try to just withstand what I can let go? What's my next move?
Wilma Flath, eine eindringliche Stimme aus Schweden hier bei Unterbüchern. Ich habe mir heute eine Menge ganz spannender und so ein bisschen außergewöhnlicher Bücher auf den Tisch geholt. Und das nächste Buch ist eine Graphic Novel über Nordkorea. Die Diktatorenfamilie Kim, seit 1948 schon, herrscht sie im Norden des Landes Korea. Und eine Graphic Novel von einer Zeichnerin aus Südkorea nähert sich ihr, beziehungsweise dem aktuellen Machthaber. Mein Freund Kim Jong-un heißt das Buch und Wolfgang Schilling stellt es vor.
Ja, in dieser Graphic Novel aus Korea steckt auch Musik aus Korea.
Opern Gangnam Style.
Erinnern Sie sich noch? Gangnam Style war 2012 mal ein Hit. Im Video dazu tanzten der Rapper Psy und ein Kind diesen exzentrischen Move. Hier im Comic tun das jetzt Kim Jong-il, cool mit Sonnenbrille, und sein Sohn Kim Jong-un, locker aus der Hüfte, Diktatoren ganz in Familie. Und für alle, die sich von diesem seit fast 80 Jahren herrschenden Clan mit seinen Il-Sungs, Jong-Ils und aktuell eben Jong-Uns kein genaues Familienbild machen können, liefert Kyum-Suk Jeon-ri Kim, nicht verwandt oder verschwägert, sondern Comic-Künstlerin aus Südkorea, einen mit Sorgfalt gezeichneten Stammbaum der Alleinherrscherfamilie jenseits der Grenze, die ihr Angst macht, wie wir im Intro der eigentlichen Geschichte erfahren, das uns auf die Insel Gangwado entführt, wo die Zeichnerin mit ihrem französischen Mann und ihren beiden Hunden lebt und leidet unter dem Lärm der wechselseitigen Artillerieübungen. 70 Jahre nach Ende des Koreakrieges gehört der Donner dieser gegenseitigen Drohgebärden noch immer zum Alltag der Menschen hier an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Die Zeichnerin nimmt uns erstmal mit in ihre südkoreanische Kindheit. Eine alles andere als unbeschwerte und propagandafreie war das, wie wir in ihren Schwarz-Weiß-Zeichnungen erfahren, die sie sparsam und punktuell koloriert hat. Dunkles Pink und helles Grün, mehr gibt die von ihr verwendete Farbpalette nicht her, was aber einen markanten optischen Stil ergibt, ein bisschen am japanischen Farbholzschnitt orientiert. Viel zu lesen gibt es auch in Sprechblasen und über die Seiten verteilten Erklärtexten. Wir werden zu Zeugen einer Recherchereise in Sachen Kim Jong-un, die die Autorin unternimmt und dabei Menschen kennenlernt, die ihm nahe gekommen sind. In der Schweiz zum Beispiel, wo der junge Kim Jong-un wie auch seine beiden Geschwister zur Schule ging. Das ist mein Freund Kim Jong-un. A good guy steht da in einer Sprechblase zu lesen. Sein bester, offensichtlich Schweizer Freund und Basketballkumpel sagt das, womit auch schon mal der Titel des Bandes erklärt wäre. Aber nicht, warum dieser good guy nach seiner Rückkehr in die Heimat und dem frühen Tod seines Vaters eine radikale Säuberungswelle lostritt, der auch nahe Verwandte wie sein Stiefonkel oder der Halbbruder zum Opfer fallen. In der Heimat erschossen oder eben im Exil vergiftet. Ein hybrides Kerlchen lernen wir da kennen, das die Zeichnerin auch schon mal zum Sound der K-Pop-Girlband 2NE1 tanzen lässt. Aber Vorsicht, schon lässt er mit grimmiger Miene seinen Finger kreisen über dem Raketenabschussknopf. Ja, die unberechenbare noch nicht oder doch schon Atommacht Nordkorea? Da kommt dann auch Donald Trump ins gezeichnete Spiel der Mächtigen. Ein ganzes Kapitel ist dem südkoreanischen Ex-Präsidenten Moon Jae-in gewidmet, der sich in seiner Zeit mit Kim Jong-un traf und Hand in Hand mit ihm die Grenze zwischen beiden Ländern überschritt. Im April 2018 war das, noch gar nicht so lange her, und ein Bild der ganz zarten Hoffnung. Wir begleiten die Zeichnerin bei einem Interview mit einer Frau aus dem Norden, die wie geschätzte 30.000 ihrer Landsleute in den Süden geflüchtet ist und Erstaunliches über das Frauenbild unter der Herrschaft Kim Jong-uns kundtut. Gäbe es dort eine MeToo-Debatte westlichen Zuschnitts, müsste das Land offensichtlich sofort implodieren. Wir tauchen ein in das Leben eines geteilten Landes im Stil einer gezeichneten Reportage. Eine erhellende Graphic Novel ist das, unterwegs im Grenzgebiet von Hass und Hoffnung. Mit unseren Entscheidungen von heute bestimmen wir die Geschichte von morgen, steht auf der letzten Seite zu lesen, neben dem Porträt von Kim Jong-un und über einem Stacheldrahtstrang, der, wenn man genau hinschaut, schon zu reißen beginnt. Hoffen wir mal, dass das auch in Korea irgendwann gut ausgeht.
Die Graphic Novel Mein Freund Kim Jong-un ist im Avant Verlag erschienen. Wolfgang Schilling hat sie vorgestellt.
Sugar man, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer
my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry.
Rodriguez, Sugarman, so ein bisschen Sommervibes für diesen kalten Jahresanfang. Tja, es geht noch kälter. Mit Thrillern wie Shining oder Friedhof der Kuscheltiere oder S sorgte Stephen King weltweit bei Millionen Lesern und Leserinnen für Nervenkitzel. Ich weiß noch, als ich S gelesen habe, es war so eins der Bücher, das durfte nicht mit mir in einem Raum schlafen. Wenn ich das abends gelesen habe, habe ich es nachts vor die Tür gelegt. Also hierzulande behaupten sich seine Bücher regelmäßig unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Ob sie jetzt vor der Tür liegen oder auf dem Nachttisch. Ehe dem inzwischen 73-jährigen Amerikaner übrigens mit Carrie der Durchbruch glückte, musste er nachts als Bügler jobben und tagsüber wie am Fließband Kurzgeschichten für Schmuddelzeitschriften fabrizieren. Der Superstar des Page-Turners, der die Tiefen des Lebens sehr genau kennt, legte 2001 einen Roman mit dem Titel Das Schwarze Haus vor. Und der ist jetzt erstmals als Hörbuch erschienen. Ulf Heise ist angetan.
Über Jahrzehnte war Stephen King mit dem bereits verstorbenen Fantasy-Schriftsteller Peter Straub befreundet. Gemeinsam verfassten die Kollegen 1984 den Roman Der Talisman, der als Bestseller durch die Decke ging. 2001 beschloss das Duo, dem Kassenschlager eine Fortsetzung folgen zu lassen. Im Mittelpunkt des Buches steht wiederum Jack Sawyer, der bis zu seiner Pensionierung als Detective arbeitete. Nach der Entführung eines Jugendlichen bittet die Polizei ihn um Hilfe. Der erfahrene Ex-Beamte legt sich ordentlich ins Zeug.
Jack beugt sich nach vorn. Habt ihr gesehen, wie es passiert ist? Einer von euch beiden?
Nee,
schluchzt Ronnie. TJ schüttelt langsam den Kopf. Ihr habt nicht gesehen, dass jemand mit Ty geredet hat, dass ein Wagen bei ihm gehalten hat, dass er in einen Laden gegangen ist oder irgendwas in dieser Art? Die Jungs antworten mit einem unzusammenhängenden, fast unverständlichen Gestammel, aus dem Jack entnimmt, dass sie nichts gesehen haben.
Stephen King und Peter Straub arrangieren geschickt ein ganzes Netzwerk an Fährten, das man nicht so leicht durchschaut. Immer wieder streuen sie Fingerzeige ein, die für starke Irritationen sorgen. Dank dieser gewieften Taktik zieht das Autorengespann die Leser total in Bann. Alle Hinweise führen letztlich zu einem Greis namens Charles Burnside, der versucht, seine Spuren zu vernebeln.
Eine weitere Runde Telefongespräche führte dazu, dass der schwer erfassbare Charles Burnside als Mündel des Countys eingestuft und in die Seniorenresidenz Maxton eingewiesen wurde, bis im State Hospital in Whitehall ein Bett für ihn frei sein würde. Ein Krankenwagen transportierte Burnside auf Kosten des großzügigen Steuerzahlers ins Maxton, wo Chipper ihn missmutig in den Daisy-Trakt verfrachtete.
Der Synchronsprecher David Nathan, der unter anderem Johnny Depp seine Stimme leiht, interpretiert den üppigen Text der beiden Amerikaner mit großer Konstanz. Mühelos schafft er es, einen über die knapp einen Tag dauernde Lesezeit des epischen Kolosses zu tragen. Perfekt wechselt er den Tonfall, wenn Stephen King und Peter Straub von der Realität ins Irrationale umschwenken und über Jack Sawyers Fähigkeit berichten, sich in andere Welten zu beamen.
Jack glaubt zunächst, die Brecher des scharlachroten Königs vor sich zu haben, aber nein, es sind zu viele. Dieser Bau ist irgendeine Art Fabrik oder Kraftwerk, das von Sklaven in Gang gehalten wird, von Kindern, die nicht begabt genug waren, um sich als Brecher zu qualifizieren. Ungeheurer Zorn erfüllt ihm das Herz. Als spürten die Bienen das, wird ihr Summen hinter ihm lauter.
Verrückt, verrückter, am verrücktesten. Mit dieser Steigerungsform kann man die Eskapaden von Stephen King und Peter Straub am besten definieren. Der große Reiz des weit verzweigten erzählerischen Geflechts der zwei Champions der Horrorliteratur wurzelt freilich nicht nur in Schauderszenen, sondern auch in einer fast schon naturalistisch anmutenden Beschreibungskunst. Deutlich macht diese Fähigkeit zum Beispiel die scharf umrissene Skizze einer Landschaft.
Unter uns liegt das French County wie eine topografische Karte ausgebreitet. Die Morgensonne, jetzt heller, lässt grüne, rechteckige Felder erstrahlen und glitzert auf den Blitzableitern, die auf den Scheunenfirsten angebracht sind. Die Straßen sehen sauber aus, Sonnenlicht spiegelt sich auf den Dächern der wenigen Autos, die entlang der Feldreine in Richtung Stadt fahren. Schwarz gescheckte Milchkühe drängen sich an Weidetoren zusammen und sind bereit, in ihre Pferche geführt zu werden, wo die Melkmaschine wie jeden Morgen auf sie wartet.
Erneut entpuppen sich Stephen King und Peter Straub hier als grandiose Virtuosen des Page-Turners. Unter den Favoriten in ihrer Branche kann ihnen momentan, in puncto Qualität, bestenfalls Dean Kutz das Wasser reichen.
Ulf Heise war das und das Hörbuch nach Stephen Kings Roman Das Schwarze Haus ist rausgekommen bei Random House Audio. Hat eine Spieldauer von rund 23 Stunden. Mehr Hörbuch, Hörspiel, Krimis oder Thriller gibt's natürlich auch hier in der ARD Audiothek. Für umsonst natürlich viel Spaß beim Stöbern. Und das war Unter Büchern hier in der ersten richtigen Woche im neuen Jahr 2026. Tja, auf dass es ein Lesejahr wird, oder? Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
In dubio per il dubio, la procrastination. In dubio per lo strappo della mia uniforme. In dubio per il dubio e per la pubertà. In dubio contro relazioni e normatività. In dubbio per il dubbio contro la disciplina, in dubbio per il diavolo e desiderio eccessivo, in dubbio per la febbre e le lacrime amare, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto. Voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo e le scuse mai udite, in dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per la tenerezza, fragilità estrema, moroni certezza. Per la volontà di cera, in dubbio per gli amafroditi dalle lontane sfere, trema tutto il corpo guardando le cimere, in dubbio per la febbre e le lacrime amare, diventa
quanta piombe il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scuse mai udite. In dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio, negazione del presente, il nodo nello stomaco quando mostro i denti, nel dubbio di crollare in una sala piena, la vita si fa scandalo e tutto va in rovina. In dubbio per la febbre e le lacrime amare, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare. In dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, le scuse mai. Procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio.